Freunde, bevor es losgeht, nochmal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr plant, euch in Zukunft zum Beispiel eine neue Maschine zu kaufen und wenn ihr richtig Kohle dabei sparen wollt, würde ich euch empfehlen, werft doch mal einen Blick auf unsere Webseite www.tftn-podcast.com oder bei Instagram, unserem Tales from the Needle Account, einfach auf den Link in der Bio klicken. Da findet ihr dann nämlich feinsäuberlich aufgelistet nochmal alle unsere Werbepartner, bei denen ihr richtig fett Kohle sparen könnt. Dazu gehören nämlich zum Beispiel Killer Ink Tattoo Supply, Cheyenne Professional Tattoo Equipment und Call Black Tattoo Supply. Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
Ich glaube nicht, dass dadurch irgendwie so super extrem individuelles Tätowieren für immer kaputt gemacht wird, ne? Aber für Leute, die einfach Bock haben, normal zu tätowieren und davon zu leben vor allen Dingen, für die wird es wahrscheinlich unmöglich sein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist The Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und heute, fast schon tagesaktuell, habe ich auch einen der allerersten Tätowierer, mit denen ich so in Kontakt gekommen bin am Start. Da hatte ich nämlich damals schön die Zeichnung in meinem Kinderzimmer hängen und zwar den lieben Olaf Lobe. Olaf, was geht ab?
Vielen Dank erstmal für die Einladung und ich freue mich, dabei sein zu können. Hey, mir geht's gut, alles super. Vielen Dank schon mal für die Lobmodelei am Anfang.
Nee, ist wirklich so. Ich kann mich nämlich noch dran erinnern. Also, nee, pass auf, wir fangen anders an. Stell dich den Leuten bitte mal eben kurz vor, wer du bist, was du machst, dass die wissen, mit wem sie es zu tun
haben. Ach so, okay. Mein Name ist Olaf Lobe, ich bin Tätowierer in Düsseldorf, habe ziemlich lange im Ruhrgebiet gearbeitet, in Dortmund und in Duisburg und bin jetzt ungefähr wieder seit, sagen wir mal, 14 Jahren in Düsseldorf. Schwerpunkt meiner Arbeit ist eigentlich so Ed Hardy School, würde ich sagen. Und das Spannungsfeld ist so zwischen Traditional und Japan, wobei ich eigentlich so alle Ideen umsetze und da eigentlich nur die Technik von so traditionellem Tätowieren den Rahmen bildet. Aber ich versuche alles zu illustrieren in dem Stil eigentlich, wenn die Leute da Interesse dran haben und mach meine Sachen selber eigenständig halt auch so.
Keine Redraws, keine...
Ja, mach ich auch, ne? Es ist so, kommt immer, obwohl, ja, nee, ich mache eigentlich mittlerweile sind es ausschließlich eigene Sachen halt.
Ja.
Schon echt auch lange.
Ah, das ist richtig cool, auf jeden Fall. Ich bin damals auf dich aufmerksam geworden und zwar gab es von Carhartt das Rugged Magazin. Ich würde ja fragen, ob du das kennst, aber da du davon Teil gewesen bist, wirst du es kennen. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Es lag damals der Bordstein bei eines des besten deutschen Skateboard-Magazins aus Dortmund, Rest in Peace, was es damals gab. Und da gab irgendwann das Thema Tattoo und in dem Rugged war halt so dieses Ding, für die Leute, die das nicht kennen, so ein bisschen auch Street-Art-Kunst. Da wurden so verschiedene Leute mit reingeholt, war immer ganz geil. Und da waren unter anderem auch deine Sachen drin und die fand ich richtig cool, weil ich dachte mir, boah, so will ich dann irgendwann mal zeichnen können, in die Richtung will ich gehen. Da habe ich noch nie eine Tattoo-Maschine in der Hand gehabt und dann habe ich mir das rausgesucht.
Ja, das waren so Linol-Drucke, in die ich dann auch reingemalt hatte und so große Acryl-Aquarell, also nicht groß, aber so Acryl-Aquarell-Geschichten, die waren in dem Magazin drin auf jeden Fall. Und der Till Pulpanek, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, der hatte da schon immer so eine Do-it-yourself-Rubrik drin.
Ach echt?
Ja, der hatte so eine Rubrik immer mit so schräges Zeug, sich, keine Ahnung, wie braut man sich selber Alkohol, so Prison.
Ja, Prison-Style, ja, ich erinnere mich, genau. Ne?
Also der hat so ganz schrägen Kram drin immer gemacht. Ganz lustig auf jeden Fall.
Witzig, ey.
Ja.
Guck mal, schön hier.
Das war ein gutes Magazin. Das war so Underground-Art, Popkultur. Alles, was so ein bisschen am Rand, jetzt nicht so mega mainstreamig war, alles, was so ein bisschen am Rand passiert ist, Skateboarding, Graffiti, so Sachen halt.
Ja, und nicht so dolle verhipstert, irgendwie, dass man jetzt gesehen hat, okay, wir machen ein Dreieck statt ein A und sind jetzt was ganz Besonderes, ne? So
ist nee, es das war super cool. Also ich hatte der damalige Marketing-Chef von Carhartt, der war Kunde von mir und der war total wild. Also der war echt oder ist immer noch, aber damals vor allen Dingen, der hatte Augen und Ohren überall in den dunkelsten Winkeln von Subkultur, hat der irgendwie irgendwas rausgezerrt und gefunden, was er geil fand und hat es halt versucht, auch irgendwie durchzudrücken.
Ist der immer noch bei Carhartt, weißt du das?
Nee, der ist jetzt mittlerweile, hat er eine andere Firma. Aber der war sehr, sehr lange da. Die haben mit dem auch, glaube ich, ey, einen Marketing-Award nach dem anderen geholt. Weil der echt so coole Leute, also er hat wirklich geile Sachen gefunden. Der hat auch mal so einen belgischen Tätowierer gefunden, der das Design für den ganzen Katalog gemacht hat und so.
Ja.
Ja, der war cool.
Ja, das ist natürlich cool, wenn man dann weiß, okay, man ist kunstinteressiert und macht dann hier, so ein bisschen da und eignet sich dann so ein Riesenwissen an. Und ich sehe jetzt gerade bei dir im Hintergrund schon, unsere Hörer sehen es natürlich nicht, eine Menge Bücher rumliegen.
Ja.
Was glaubst du, wie viele Bücher hast du?
Boah, keine Ahnung. Ich würde sagen, was sind das? 20? Ey, weiß nicht, 300-400 vielleicht?
Alter.
Also ich habe im Laden jetzt hier in dem Zeichenraum vom Studio habe ich halt ein paar und dann habe ich aber zu Hause noch mal so ein super fettes Regal und ich habe vor 2,5 Jahren einen Umzug gemacht und da habe ich dann auch noch mal übelst ausgemistet zu Hause, also da sind dann auch noch mal ein paar gegangen.
Ja.
Also die eine oder andere Sporttasche voll. Also sind schon echt viele und im Moment drossel ich mich auch sehr mit dem Bücherkaufen tatsächlich.
Machst du das, hast du das dann als Referenz, guckst, blätterst es durch, stellst es ins Regal und sagst dann ja, okay, wenn ich mal irgendwie einen Geistesblitz habe, dann gucke ich da rein als Referenz oder liest du die erst durch und stellst sie dann ins Regal?
Nee, ich lese sie mir durch, also die meisten Sachen sind ja einfach tatsächlich Bildbände, ne? Und so Kunst und, oder eigentlich alles, alles ist Kunst und Tätowierliteratur oder Bildbände eher so und altes Flash und so Sachen. Und klar, ich gehe die alle durch, ich forste die durch. Ich gucke die auch immer wieder, weißt du, wenn ich Langeweile habe oder so, dann schnapp ich mir eins von den Büchern, blätter da durch, damit man einfach weiß, wo Sachen drin, welche Sachen drin sind.
Ja, ja.
Und das liegt halt daran, dass ich in einer Zeit angefangen habe zu tätowieren, wo es kein Internet gab und Referenz halt nochmal einen ganz anderen Stellenwert hatte, ne, weil du halt nicht irgendwie googeln konntest, wie denn ein Eisvogel aus 3 verschiedenen Perspektiven aussieht, sondern ja. Am besten hattest du halt ein Buch, ne, wo das irgendwie drin war. Oder ey, Anatomie von Raubkatzen und Raubkatzen in verschiedenen Posen oder Adler oder Pferde oder weiß der Geier was, ne? Mhm. Und da ist halt dieser alte, da war das halt, ey, der die beste Bibliothek hat, der kann auch die cooleren Sachen machen, weil er halt andere Referenzmaterialien zur Verfügung hat. Ne?
Das sieht man aber tatsächlich so, ich würde dich jetzt auch damit zur alten Garde zählen, du tätowierst bestimmt auch schon über 25 Jahre, ne?
Ich tätowiere 30 Jahre jetzt,
ja. Alter, krass, 30 Jahre schon.
Ja, hört sich auch komisch an, wenn ich das sage, fühlt sich so. Aber ey, es gibt Leute, die tätowieren noch länger und die tätowieren auch immer noch und deswegen.
Das ist nämlich jetzt auch so eine Geschichte. So, ich kenne es halt von Gordon zum Beispiel, also Klaus, die Wichtigkeit auch von Büchern und die Wertschätzung auch für Bücher, die man ja heutzutage nicht mehr so bei vielen Leuten hat. Mhm. Aber ist es, früher hat man es ja auch so gemacht, angenommen, du hast jetzt eine japanische Ausbildung gemacht, dann hast du dich erstmal in den Garten gesetzt und hast Koi-Karpfen halt gezeichnet, um erstmal so ein Verständnis zu kriegen.
Bei den Japanern ist es ja so, du machst einfach genau das, was dein Meister gemacht hat, die ganze Zeit.
Echt?
Du machst es einfach ganz stoisch nach. Die ganze Zeit machst du das, was der gemacht hat.
Aber du hast jetzt nicht, setzt dich nicht hin und malst irgendwie und versuchst ein Verständnis dafür zu kriegen, sondern es geht erstmal ums Kopieren.
Ey, du kopierst das so lange, bis du das genauso machst wie der.
Mhm.
Und dann irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, bei denen, was die Ausbildung dort, also die sagen ja, sind es 30 Jahre?
Mhm.
Ne? Ja. Dann bist du durch. Also der Gordon weiß besser, ne? Aber es dauert auf jeden Fall richtig lange und am Anfang kopierst du nur deinen Meister.
Ja, du wärst jetzt auf jeden Fall dann fertig mit deiner Ausbildung nach 30 Jahren.
Ja, wenn ich Meister richtig gehabt hätte in der Form, dann wäre ich jetzt gerade fertig, genau.
Hast du, wo hast du gelernt eigentlich?
Also ich habe die Basics vom Tätowieren von meinem Cousin aus Finnland beigebracht bekommen.
Oh, krass.
Der tätowiert halt jetzt auch mittlerweile 40 Jahre, ne? Und der hat mir gezeigt, halt so, ey, Nadeln löten, wo ich welches Equipment bekomme. Dann habe ich ein bisschen geübt auf Schweinehaut, habe meine erste Tätowierung auf mir selber gemacht, auf meinem Cousin eine gemacht, der hat mich tätowiert. Und das war so der Start. Und mit dem Wissen habe ich dann angefangen, zu Hause zu tätowieren. Erstmal so, ich würde sagen, ein Dreivierteljahr, ein Jahr vielleicht. Und mit den Ergebnissen davon habe ich in Dortmund angefangen, beim Dietmar Wurst. Also den Job habe ich über den Hennes bekommen. Den Hennes habe ich auf der Convention angequatscht und der Dietmar hatte da in der Nordstadt den Laden auf der Bornstraße. Und über den Hennes habe ich den Job gekriegt.
Krass.
Ja, und dann habe ich da gearbeitet, ich glaube so auch anderthalb Jahre, würde ich sagen, mindestens. Und dann bin ich zu Kalitos Way nach Duisburg gegangen. Da war ich richtig lange. Da war ich 7 Jahre fest und dann noch mal 4 Jahre so als Dauerpendler. Das war 15 Monate war ich on the road.
Mhm.
Und dann noch mal so ungefähr, ich würde sagen, so 3 Jahre habe ich in Berlin gewohnt. Aber da brauchte mich keiner. Und das war damals echt schon bitter. Ne? So 2006 war das ungefähr, würde ich sagen.
Ach krass, sogar 2006, noch vor der Schwemme.
2007. Ja, ja, aber da war das schon kein Mensch. Also, aber naja. Und von da bin ich dann wieder nach Düsseldorf gegangen, habe mit dem Hennis zusammen True Love Tattoo quasi weitergeführt. Ne, der hatte alleine schon den Laden und wir sind dann einfach nur zusammen in eine größere Location gezogen. Der Till war quasi unser Lehrling und dann haben wir da zusammen 10 Jahre gearbeitet. Ey, und dann nach Corona waren wir halt alle so abgeturnt von dem Streetshop-Business, dass wir alle in Privatstudios gegangen sind.
Mhm. Ja. Und macht Hennis jetzt eigentlich, gibt's das True Love noch mit Hennis? Oder?
Nee, also den Streetshop gibt's nicht mehr, aber den Hennis gibt's als Hennis True Love, den gibt's immer noch, der tätowiert immer noch, klar.
Ja, aber ich dachte jetzt, ich war mir nicht mehr ganz sicher, weil ich habe dich eher verfolgt als Hennis und ich wusste jetzt nicht mehr, ob's den Laden überhaupt noch gibt, also ob der noch
True Love heißt. Nee, den Streetshop gibt's nicht mehr. Nee, der ist zu.
Es ist witzig, finde ich, und gerade bei dir, wenn man schon so lange tätowiert, ist es ja auch so, dass man da eine richtig super krasse Zeitachse mitkriegt. Du hast ja dann wahrscheinlich alte Rocker-Zeitalter mitgekriegt.
Ja.
Zwangsläufig, wenn du in Dortmund warst. Ich war auch in Dortmund, allerdings erst 2010. Wie ist das, wenn man so diese Entwicklung vom Tätowieren mitzukriegen, von eben, es macht keiner bis es machen jetzt alle. So, und es ist voll im Mainstream angekommen.
Ey, damals war es halt aufregender und abenteuerlicher, aber auch einfach aufgrund der Tatsache, dass ich diese ganzen Erfahrungen halt auch noch nicht gemacht habe. Ne? Also ich denke, dass Leute, die jung sind und jetzt anfangen zu tätowieren, dass das für die genauso aufregend sein kann. Das sind nur andere Parameter. Ne? Und damals war es halt einfach mehr, ey, du musstest halt viel mehr aufpassen, mit wem du über was redest, wie du dich selber in Szene setzt. Und klar, wir hatten so Ansagen, ne, weil unser Chef war halt quasi im falschen Club
ne, ja.
für die Stadt und wurde aber geduldet, weil er halt ein alter Dortmunder Rocker gewesen ist, der wiederum eigentlich das Vorbild der Dortmunder Größen in der Zeit war. Also die kannten sich persönlich und hatten persönlich eine Wertschätzung füreinander. Aber die, sage ich mal, die Clubpolitik hat die so auseinanderdividiert.
Mhm.
Und das war genau die Zeit, wo auch die großen Auseinandersetzungen in Europa stattgefunden haben, in Skandinavien und so. Ne? Also es war echt brenzlig, sage ich mal. Und wir haben dann halt auch gefragt, irgendwie, ja, was sollen wir denn machen, wenn einer kommt? Und der sagte nur, wir sollen hinten aus dem Fenster springen. Sie würden von uns nichts wollen, sondern nur den Laden kaputt machen wollen halt. Ne?
Das, ne? Ja, klar, natürlich.
So. Ja, ne, wo wir dann auch dachten, so geile Ansage, Alter, ey, wenn die einen Brandsatz in den Laden schmeißen, da guckt doch keiner vorher, ob wir Ottos da vorne hinterm Tresen sitzen oder nicht.
Ja, weißt du? Genau.
Das, nee, genau, so Sachen. Ne? Und auch in der Zeit, wo ich zu Hause zum Beispiel tätowiert habe, ey, ich war super vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Ne? Ich habe allen Leuten gesagt, sag niemandem, wer ich bin, wo ich bin, was ich mache. Ne?
Ich kann mich daran erinnern, dass bei uns hier in ein Kumpel von mir aus Weimar, der tätowiert auch schon super lange, der hat damals seinen Kram aus Berlin gekriegt und da war man sich in Berlin auch noch nicht sicher, ob Jena mit 2,5 Stunden Fahrt nicht zu nah an Berlin ist, ja, dass man da ja, jetzt genau. So sein Wissen weitergibt.
Ja, also das ist auf jeden Fall, es war halt einfach eine andere Zeit, ne? Weil Tätowieren, das war so genau der Kipppunkt, ne? Wo es so Richtung Popkultur sich bewegt hat langsam und eigentlich aus einer totalen Subkultur noch kam und viel, viel kleiner war natürlich. Ja, es gab Dinge, die man akzeptieren musste, wenn man tätowieren wollte, die man sich heute nicht, das würdest du dir weder gefallen lassen, noch würdest du das abnicken. weil du halt einfach in einer Umgebung gewesen bist, wo halt auch die Androhung von Gewalt oder die Umsetzung von Gewalt natürlich immer wie so ein Damoklesschwert über dir gehangen hat.
Ja. Ne?
Auf der einen Seite ist es total ätzend und unangenehm, auf der anderen Seite macht es die Sache aber halt auch spannend. Halt, ne? Also
ja.
Das ist wie ein Abenteuerurlaub im Amazonas, weißt du? Du erfreust dich an den verrückten Tieren und Pflanzen und musst aber natürlich die ganze Zeit darauf achten, dass du nicht in irgendeinen fiesen Skorpion trittst und dann irgendwo abkratzt im Flussbett, weißt du, weit weg von zu Hause.
Das ist eine schöne Metapher, so würde deine Zukunft in dem Fall wahrscheinlich auch aussehen, in irgendeinem Flussbett.
Ja, so, genau. Weißt du? Ne? Ja. Ne? Und ich kann, also heute ist es auf jeden Fall besser.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also der Ossi hat mal so einen schönen Spruch gesagt, früher war alles besser, aber ich bin froh, dass es vorbei ist oder irgendwie sowas halt. Ne?
Ist in manchen Geschichten wirklich so, ne? Das denke ich mir auch manchmal. So, man idealisiert so ein bisschen, wenn man sich die Vergangenheit anguckt und dann denkt man sich, ich glaube, wenn man so eine Woche dann wirklich in der Vergangenheit nochmal leben würde, würde man sich denken, ich bin schon froh, dass ich das nicht mehr machen muss.
Die Mechanismen haben halt auch einfach geswitcht. Ne? Früher musstest du dich um solche Sachen kümmern und heute hast du einen abstrakteren Druck aus anderen Ecken. Ne? Da musst du gucken, wie du relevant bleibst, musst dich auf einmal mit so Dingen wie Marketing auseinandersetzen, ja. Musst irgendwie dir überlegen, ob du aus dir als Person selber eine Marke machen möchtest und wie du die dann womöglich gestalten willst. Oder ob du das nicht möchtest, ganz bewusst. Und dann hast du viel mehr behördliche Kontrolle, Einschränkungen. Dadurch, dass es halt einfach ein popkulturelles Phänomen ist. Klar, viel mehr Leute sind tätowiert, viel mehr Leute tätowieren. Und dann früher hat den Staat das einen Scheiß interessiert. Wir waren für die irgendwelche Asozialen. Und wenn wir alle verreckt wären, hätten die sich einen Scheiß halt umgekümmert.
Ja, das wär denen
völlig egal gewesen halt. Ne? Also wenn der Hennis und ich bei dem vermeintlichen Überfall schwer Schaden genommen hätten, dann wäre das so, ja, selbst schuld, warum tätowiert ihr auch, ihr Vollidioten halt, ne?
Ja.
So, ne? Und heutzutage musst du dich halt mit anderen Sachen auseinandersetzen, die deine Freiheit einschränken halt.
Ja, da haben wir, vorher würde ich gerne, das ist schon fast eine gute Überleitung so zum Thema, aber was mich interessieren würde, wie würde denn das Tätowieren als Beruf mit Zugang, mit Arbeitsalltag und so, was wäre so das, wo du sagen würdest, das ist perfekt? Also im Sinne von, wie sieht der Zugang in die Branche aus? Wie sieht die Arbeit an sich aus? Wo sind die Werte? Und wie würde das aussehen in der perfekten Welt, die du dir alle in deiner...
In der perfekten Welt, ich glaube, es gibt kein Korsett dafür, weil das ist ungefähr so, als ob ich ein Korsett für Kunst erstellen wollen würde.
Grenzen aber wir es ein und sagen für dich.
Genau, ich kann so eine Fantasievorstellung kann ich natürlich raushauen, die jetzt nicht so abstrakt ist, dass sie sich niemals umsetzen lassen würde. Ne? Aber ich fände es zum Beispiel gut, wenn es die Möglichkeit gäbe, sich schon mal als Tätowierer oder Tätowiererin, als tätowierender Mensch.
Ja.
als tätowierender Mensch bei der KSK zu bewerben.
Ja. Und wir reden hier nicht von dem Sondereinheit, sondern wir reden hier von der
Künstlersozialkasse. Nee, genau, wir reden von der Künstlersozialkasse. Und zwar, weil im Moment wirst du aufgrund des Mediums, in dem du arbeitest, sofort abgelehnt. Ne? Also, dass schon mal der Zugang zur KSK ermöglicht werden würde, dass man dann wählen kann, ob man Gewerbetreibender sein möchte oder Freiberufler. Weil es gibt Tätowierer, die sagen, ich tätowiere irgendwie zweimal die Woche, hab aber ein fettes Studio und vermiete 8 Plätze. Ne? So, und dann ist natürlich die Haupteinnahmequelle deiner die Haupteinnahmequelle ist halt das Vermieten der Arbeitsplätze im Zweifelsfall, ja. Und nicht das eigene Tätowieren. Also, dass man die Möglichkeit hat zu sagen, ich bin Gewerbetreibender, oder auf der anderen Seite, dass man sagt, ich bin hier ein Einzelkämpfer in einem Privatstudio zum Beispiel, ne, so wie ich, und dass man dann sagen könnte, ich bin freiberuflicher Tätowierkünstler. Das wäre super. Und die Hygienemaßnahmen, die müssen natürlich eingehalten werden. Und der Knackpunkt ist natürlich der Zugang zu Equipment, weil auch die DIN-Norm, über die ihr im letzten Podcast gesprochen habt, die hält ja niemanden davon ab, sich bei im Internet einen Pen zu bestellen und damit zu Hause zu tätowieren. Ne?
Ja.
Und man wird es auch nie verhindern können, weil du wirst auch nicht verhindern können, dass Leute malen und zeichnen.
Ja.
Und du schaffst es ja auch nicht, den Leuten im Gefängnis zu verbieten, zu tätowieren.
Ja.
Also es ist verboten, aber sie machen es halt trotzdem. Und es gibt wenig Orte in Deutschland, die so streng kontrolliert werden wie der Knast. Und trotzdem schaffen die Jungs und Mädels das irgendwie in irgendeiner Form trotzdem, sich da gegenseitig zu tätowieren. Also die Illusion kann man schon mal knicken, aber man könnte es halt dadurch eindämmen, dass man sagt, nicht wie jetzt, du brauchst, also macht ja jetzt eh keiner mehr, aber früher war das ja Usus, dass man gesagt hat, du musst einen Gewerbeschein haben und damit darfst du dann bei uns bestellen. Was schon völlig schwachsinnig ist, ne, weil du dich direkt in eine systemische, in so ein Gefängnis begibst, ne, wo du eigentlich gar nicht reingehörst halt, ne, zwingenderweise. Und die Idee wäre halt einfach, dass man sagt, pass auf, du musst ein Hygieneseminar belegen, und dann wird am Ende auch über einen Multiple-Choice-Test von mir aus abgefragt, was sind die wichtigsten Punkte. Und mit dem Ergebnis von diesem Test, wenn du den bestanden hast, dann wird dir eine Nummer zugeteilt und mit dieser Nummer kannst du Tätowier-Equipment kaufen.
Ja, stimmt. So, das wäre eine coole Idee.
Und weil ich denke, das Einzige, was den Staat was angeht, ist diese Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung.
Ja.
Und der Tätowierprozess, das ist eine ganz private Sache zwischen den Leuten, dem Tätowierenden und demjenigen, der tätowiert wird. Und das geht eigentlich keinen anderen was an. Also da erwarte ich von mündigen Menschen, dass die vorher sich mit dem Thema auseinandersetzen, sich mit der Person auseinandersetzen, die sie tätowieren soll und dann eine erwachsene Entscheidung treffen.
Hm.
Ne? Und wenn die auf der Geiz-ist-geil-Schiene reiten und dann eine Tätowierung bekommen, mit der sie am Ende nicht zufrieden sind, ey,
Pech gehabt.
Shit happens, weißt du? Du kriegst auch manchmal Kinder mit Leuten, die du später scheiße findest oder ja, weißt du, ne?
Also, ja, das stimmt.
Ne, das ist halt ein Teil unserer liberalen Gesellschaft, dass das halt so ist. Ne? Du fällst halt diese Entscheidung und du schadest auch keinem anderen damit. Also wenn du eine beschissene Tätowierung hast, dann ist es dein Problem, dann ist es nicht das Problem deines Nachbarn oder von irgendjemand anders auf der Straße.
Ja.
Ne? Das ist eine total persönliche Sache. Und das wäre sowas, wo ich sagen würde, das wäre so das Maß an Einschränkungen, was ich für richtig halten würde. Ne? Weil es geht wirklich nur darum, dafür zu sorgen, dass die Leute weder Hepatitis noch HIV oder sonst irgendwas kriegen oder eine Sepsis schon im Tätowierprozess. Ne? Was danach passiert zum Beispiel, hast du auch keinen Einfluss drauf. Du kannst die Leute darüber aufklären, wie sie sich verhalten sollen, damit es gut verheilt. Wenn die das nicht machen, ja, mein Gott, was willst du? Also, ne? So.
Ja.
Machst du nichts.
Bist du generell pro oder kontra staatliche Ausbildung oder anerkannte Ausbildung, besser gesagt, zum Tätowieren?
Nee, da bin ich total dagegen.
Echt?
Ja, total. Auf gar keinen Fall.
Okay,
weil das würde ja, eine staatliche Ausbildung würde ja heißen, du bräuchtest Berufsschulen.
Mhm.
Du würdest im Zweifel im Handwerk landen, wahrscheinlich.
Mhm.
Und damit sind schon wieder so viele Einschränkungen verbunden, weil man darf sich natürlich nicht der Illusion hingeben. Ne? Es gibt in Deutschland ein Handwerksrecht. Und Dienstleistungsrecht, das können alle Zuhörer gerne mal googeln, Tätowierende wie Nicht-Tätowierende. Das sind zwei sehr, sehr dicke Bücher, die sind voll mit Regeln und Gesetzen. Und wer ernsthaft glaubt, dass diese beiden Bücher dem Tätowieren angepasst werden, der träumt. Sondern
ja,
das Tätowieren wird dem Inhalt dieser beiden Bücher angepasst werden.
Ja.
Und dann ist dieses, was ich vorher beschrieben habe, dieser künstlerische Prozess, dieser Beziehung dieser zwei Menschen, die sich da gegenseitig irgendwie treffen, und der eine tätowiert den anderen, das kannst du dann knicken. Das wird dann in ein Korsett gepresst, Alter. Da gelten dann zum Beispiel so Dinge wie Gewährleistungspflicht. Ne? Und das habe ich ja eben gesagt, ey, du kannst deinen Kunden oder denjenigen, den du tätowiert hast, darüber aufklären, wie er sich verhalten soll.
Ja.
Du hast keine Kontrolle darüber, ob der das macht, ne? Ob der irgendwie danach abends saufen geht und ins Baggerloch springt und eine Runde durch die Entenscheiße dreht oder ob der sich seinen Hund auf den Schoß nimmt oder die Katze seiner Freundin oder ob der da ständig mit dreckigen Fingern dran rumknibbelt oder ob er Fußball spielen geht. Das sind alles so Sachen, da hast du keinen Einfluss drauf. Und selbst wenn die Tätowierung gut verheilt ist und er ist ein begeisterter Sonnenanbeter und fährt viermal im Jahr irgendwie in den Süden und lässt sich ordentlich durchbraten und wundert sich, warum die Tätowierung nach 3 Jahren schon tierisch blass ist oder schon nach 2 Jahren, Und dann kommt er zu dir und sagt, ja, guck mal, Bruder, hier, Gewährleistungspflicht, ne? Warum ist denn das so hell geworden? Ich so, ja, Alter, weiß der Geier, was du damit gemacht hast. Genau das Gleiche mit einem schlechten Verheilen, ne? Und die werden halt niemals eine Gewährleistungspflicht aus dem Handwerksrecht streichen, nur weil wir paar Pimmel ankommen und sagen, wir wollen gerne tätowieren. Halt, ne?
Wäre es dann nicht aber eigentlich sinnvoll, wenn man dafür eine komplett neue Kategorie macht? Weil wir sind ja jetzt laut gängiger Einschätzung auch der KSK, soweit ich weiß, ja Kunsthandwerker, ne?
Nee, gar nicht, Alter. Wir sind einfach...
Nicht?
Nee,
krass,
wir sind
nicht... Ich bin richtig falsch informiert heute.
Nee, wir sind auf jeden Fall... Also während der Corona-Pandemie zum Beispiel waren wir ja körpernahe Dienstleistungen.
Genau, ja.
Ne? Also wir sind auf gar keinen Fall als Kunsthandwerker irgendwo. Da muss ich auch noch mal was sagen, ne? Das Alter, ich bin so ein Opa, egal.
Naja, gut, aber dafür haben
wir. Pass auf. Ne, also die Sache ist, ja, ne, diese Handwerksdiskussion ist ja auch noch sowas, ne? Also, ich würde sagen, die Mehrheit der Leute heutzutage tätowiert mit einem Pen.
Ja.
So. Ein Modul in einen Pen zu stecken und dann damit eine wackelnde Handgelenksbewegung zu machen. Sorry, Alter, das ist kein Handwerk. Wir reden hier einfach über eine Technik. Es ist eine Tätowiertechnik. Mhm. Und selbst bei einer Spulenmaschine heutzutage mit fertig gelöteten Nadeln, fertig gemischten Farben, Einweggriffstücken, keiner lötet seine Nadeln selber, keiner schneidet Bleche. Also es gibt Leute, die das machen, aber das ist wirklich ein verschwindend geringer Teil.
Ne? Ja, das stimmt.
Das ist auch einfach eine wesentlich komplexere Technik vielleicht. Und wenn man dann noch jemanden hat, hier der Paradise Flo, der jetzt in Hamburg wohnt zum Beispiel, ne? Ja. Oder der Dirk Reuter oder so, wenn du dann auch noch deine eigene Maschine baust, okay, da sind wir dem Handwerk schon wesentlich näher. Ne? Mhm. Aber die Komplexität ist auf jeden Fall eine andere. Und dann kommt noch das Wichtigste dazu, dass ein Handwerk ja auch das Ergebnis deiner handwerklichen Tätigkeit muss ja Nutzen haben.
Ja.
Weißt du? Also du baust ein Giebelfenster und es ist genau festgelegt, wie dieses Giebelfenster zu sein hat und welche Funktion das zu erfüllen hat.
Ja.
Das Gleiche bei einem Werkzeugbauer. Der kann nicht irgendeinen Fantasy-Schraubenschlüssel bauen, weil der gerade Bock darauf hat, sondern es gibt ganz festgelegte Normen, wie der zu sein hat, damit der eine Funktion erfüllt. Die Tätowierung, die ich kriege, das ist zu meinem reinen Vergnügen. Das ist einfach nur, weil ich das geil finde, das zu haben. Die erfüllt keine Funktion, gar nicht, null. Ne? Also wenn drei Leute hart durchgefeiert bei ihrem Kumpel nach Hause auf die Couch gehen und die hatten alles drin, Keta, MDMA, Speed und sind voll durch und dann sitzen die auf der Couch und wollen nur noch entspannt runterrauchen und auf einmal klingelt die beste Freundin von dem einen und hat noch eine Flasche Hörnertee dabei. Und dann hauen die sich das rein und kommen alle auf einmal auf die völlig bekloppte Idee, sich einen fliegenden Pimmel zu handpoken. Dann ist das
zum Reinfall. Das ist so akkurat, dass es wehtut.
Ja, aber ist ja so, weißt du. Dann hast du diesen Ignorance-Style und dann machen die das und dann lachen die sich kaputt dabei und quietschen und sind völlig bescheuert. Und dann hast du diesen fliegenden Pimmel irgendwo am Knöchel oder am Knie oder mitten auf dem Oberschenkel im Zweifel. Und 20 Jahre später guckst du da drauf und denkst so, Alter, was ein Abend, völlige verantwortungslose Freiheit in einer lauen Sommernacht beziehungsweise an einem lauen Sonntagmittag wahrscheinlich eher, ne? Und erinnerst dich da dran und denkst so, scheiße, was ist denn aus Steffen geworden und aus Sibylle oder weiß der Geier wem? Und der eine ist schon tot und die anderen haben die Kurve gekriegt. Und
die anderen sind immer noch im Club.
Die anderen sind immer noch im Club oder sitzen zu Hause mit ihrer Family und denken so, nee, was war das, eine wilde Zeit? Weißt du? Das sind ja diese menschlichen Dinge in Tätowieren, die dann am Ende jede Art von Tätowierung ja auch wertvoll machen können.
Ja, auf jeden
wo
Fall.
Wo man nicht sagen muss, ja, hier müssen mal ästhetische Standards eingeführt werden oder so eine Scheiße.
Mhm.
Weißt du? Das ist Bullshit, Alter. Ne? Es ist auch, ganz oft kommt ja dieser Wunsch, über Handwerk zu reden, ja auch von Tätowierenden, die entweder die Erfahrung gemacht haben, dass, sagen wir mal, aus deren Perspektive gerade die Leute, die nicht so geile Tätowierungen machen, immer auf diese Künstlernummer. Also, ich kenn's von früher, ne? Du guckst dir an, was der Typ für Arbeiten macht und denkst so, so richtig cool ist das irgendwie nicht. Aber er ist auf jeden Fall derjenige, der am lautesten schreit, dass er ein Riesenkünstler wäre, ne? Und ich glaube, daher kommt auch so ein Ressentiment, dass man sagt so, boah, nee, Künstler will ich mich auf gar keinen Fall nennen. Und dann bin ich lieber total bescheiden und nenne mich Handwerker. So.
Ja, genau.
Und oder es ist so eine Working-Class-Koketterie, ne, dass man so sagt, so hey, rubbing elbows hier mit den coolen Jungs aus dem Werk, oder eine falsche Bescheidenheit, ne? Und dann darf man aber nicht vergessen, wir leben ja in Deutschland.
Ja.
Und jeder dieser Begriffe ist ja genau definiert, ne? Also Handwerk, habe ich eben gesagt, ne, was da alles dazugehört. Dann kann man zum Beispiel jetzt auch für die tätowieren, die können einfach mal sich durchlesen, ob nicht, wenn man sich die Definition von Freiberuflichkeit durchliest und man ist tatsächlich jemand, der tätowiert und die ganze Zeit Custom Work macht.
Ja.
Dann gleich deinen Arbeitsvorgang mal mit diesem Text ab und du wirst erstaunt sein, wie nah du da dran bist, ne? Und dann auch der Begriff des Künstlers. Wenn ich sage, Tätowieren ist eine Kunstform oder ich sehe den oder die oder was auch immer eine mich selber als jemand, der irgendwie eine Art von Kunst macht, dann rede ich natürlich nicht über akademische Hochkultur.
Ja, ne? Das stimmt.
Sondern ich rede darüber, wie vor Institutionen und Behörden und Gerichten vor allen Dingen, wie da der Kunstbegriff definiert wird. Und da kommt wieder diese Künstlersozialkasse mit ins Spiel. Weil da sind halt Leute aufgeführt, die, sagen wir mal, Live-Schnitt machen, Game Design, Journalisten. Also das
aber auch
alles
Covermusiker, habe ich gelesen. Genau, was mich so ein bisschen, aber das wundert mich aber ein bisschen, weil das ist ja, in meinem Sinne ist das eher Handwerk als Kunst, weil du replizierst
ja
was.
Das ist ja wie eine Performance. Da muss man jetzt nicht immer direkt denken, ja, Künstler sind irgendwie dieses arrogant, überheblich, bescheuert,
weiß der Geier. Ne?
Ja, genau, ne, diese Klischees, die man im Kopf hat, ne? Ey, die kannst du mal alle beiseite schieben und dann vor diesen Institutionen und den Behörden, da hast du halt diesen Kunstbegriff und du wirst dich wundern, wer alles dazugezählt wird. Und das Verrückte ist, dass wir, wenn wir dann so tief stapeln und uns selber irgendwie falsch einordnen, jedes Mal, wenn irgendjemand in einem Podcast sagt, nee, ich bin nur Dienstleister, ich bin nur Handwerker, ich dann denke so, Alter, jedes Mal, du schießt dir sofort ins eigene Knie, weil du verzichtest ja freiwillig auf die Möglichkeit, auf Privilegien. Das ist einfach eine Gerechtigkeitsfrage, weißt du? Das ist, du kannst, wenn du Mitglied in der KSK bist, ey, die decken halt wie ein Arbeitgeber die Hälfte deiner Sozialversicherungsbeiträge, also deine Krankenkasse und solche Sachen. Und ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, ne? Ich tätowiere jetzt 30 Jahre, ich bin 50, ich mache mir in der letzten Zeit wesentlich intensivere Gedanken über sowas wie Rente.
Ja.
Ne? Und Ich denke halt viel mehr, ne, ich meine, ey, wenn ich noch 15 Jahre tätowieren kann, super. Aber ich denke halt auch an Leute, die jetzt jung sind und vielleicht seit 10, 12, 13 Jahren tätowieren oder seit 7 Jahren und super leidenschaftlich dabei sind und das auch weitermachen wollen, frei, so frei, wie es geht, dann ist das halt ein Thema, ne? Dann musst du halt gucken, wie läuft denn das überhaupt, ne? Naja, wir verzichten auf jeden Fall freiwillig auf dieses Privileg und das halte ich halt für total schwachsinnig, ne?
Du hast ja auch vor allem dich, und deswegen reden wir jetzt auch etwas intensiver über das Thema, weil du ja auch in deiner Funktion als Mitglied und auch als Pressesprecher des Tätowierkunst e.V. unterwegs bist, ne? Und dieser Verein, für alle, die es nicht wissen, guckt euch das auf jeden Fall an. Es ist wirklich absolut großartig, was die Boys und Girls da hinstellen. Der setzt sich dafür ein, dass Tätowieren als Kunstform anerkannt wird, ne?
Genau.
Das kann man so sagen. Und dementsprechend seid ihr natürlich auch besser in dem Thema drin. Ich hatte mit Olli, ihr Buddy Olli, irgendwann vor, ist schon ein bisschen was her, aber mal gesprochen darüber. Da ging es nämlich auch um dieses Freiberufler-Thema, weil ich mich irgendwann aufgeregt habe darüber, dass ich IHK zahlen muss und mir denke, so meinen Job gibt's ja eigentlich gar nicht. Und natürlich greifen die ja auch nicht eine Pauschale ab. Auch da wieder Solidarprinzip, wo ich mir denke, gut, die machen jetzt für mich nicht direkt was, die machen aber in Deutschland generell ganz gute Sachen dafür. Komm, kannst du die auch mit unterstützen eigentlich. Aber eigentlich muss man ja auch sagen, rechtens so richtig ist es nicht geklärt. Und da stellt sich für mich jetzt die Frage so, woher kommt denn eigentlich das Problem, was die Künstlersozialkasse hat? Oder ich weiß nicht, ob es sogar ein systematisches Problem ist, was noch eine Etage höher geht, damit, dass wir als Künstler anerkannt werden. Was spricht dagegen?
Also das sind halt Beamte, das ist eine Behörde. Und die halten sich ganz stoisch an Gerichtsurteile. Die haben da überhaupt gar keine emotionale Also es ist eine sehr kleine Behörde, ne? Die eh schon die ganze Zeit ein bisschen auf der Abschussliste steht. Also die, ne, ist schon so.
Ist halt Kultur in dem weitesten Sinne, ne? Und das ist ja immer so.
Und es sind sehr wenig Leute, die da arbeiten. Und die halten sich aber einfach ganz stumpf an Gerichtsurteile. Ne?
Aber dann, es gibt dann, doch auch welche, dass welche als
Gehör. Nee, also, das sind immer Vergleiche. Also es gibt, ich meine, also es gibt mindestens 3 oder 4 Tätowierer in Deutschland, die als Tätowierer in der KSK sind. Also der Heiko ist zum Beispiel einer davon.
Ja.
Ich habe den Namen dran vergessen, aus Süddeutschland, aus Bayern. Der hat das schon vor Ewigkeiten erkämpft. Tätowierstudio. Egal. Auf jeden Fall, der hat das auch vor Gericht erkämpft und es ist anerkannt worden. Ne? Also der Richter hat gesagt, nee, der Typ macht Kunst. Bumm, Feierabend. Der muss mitmachen können in eurer Bude. Jetzt zum Beispiel letztens, ich weiß den Namen nicht, aber es ist zum Beispiel mit diesem Wechsel von Gewerbe in Freiberuflichkeit. Hat ein Tätowierer in Mecklenburg-Vorpommern hat gesagt, ich bin freiberuflicher Tätowierkünstler, hat seinen Status geändert. Dann hat das Finanzamt gesagt, nö, sehen wir ganz anders, du bist kein Künstler. Dann hat er gesagt, fickt euch, ich klage gegen das Finanzamt und hat gewonnen.
Geil.
Ne? Ah, weil zum Beispiel unter anderem der Ole Wittmann, für die Leute, die den nicht kennen, der ist Mitglied im Tätowierkunstverein, ist Kunsthistoriker und hat das Christian-Wahrlich-Buch nochmal neu aufgearbeitet und hat dazu geforscht, ne? Auch am Museum für Hamburgische Geschichte und so. Der war halt als Experte noch dabei und der Tätowierer hat gewonnen. Es ist leider kein Urteil gefällt worden, sondern der Richter hat im Gerichtssaal den Vertretern des Finanzamts schon gesagt, so ey Leute, ganz ehrlich, guckt euch das an, ne? Guckt euch die Buchhaltung an, guckt euch die Unterlagen an. Wir können das abkürzen und hier sofort Feierabend machen. Ne? Das ist natürlich für den Typ erstmal Applaus, super cool. Aber es ist natürlich schade, dass kein Urteil gefällt wurde. Ne?
Ja.
Es wird darin auch leider nie einen Präzedenzfall geben, der dann angeführt werden kann, sondern das muss wirklich leider jeder für sich selber erkämpfen, wenn es dazu kommt.
Glaubst du nicht, dass es dann irgendwann soweit ist, dass man dann sagt, okay, es gibt ja auch einen Generationswechsel dann natürlich auch in den Ämtern und vielleicht kommt man dann dazu jemandem, der sagt, ja gut, komm, eigentlich, es hat sich ja geändert. Ich meine, ich hatte zum Beispiel schon mal die Idee, das habe ich meinem Steuerberater mal gepitcht, ob man nicht einfach die Gewerke auftrennt, indem ich zum Beispiel sage, ich habe einfach zwei Unternehmen. Das eine Unternehmen ist nur, um die Vorlage auf die Haut zu bringen. Und das andere ist praktisch nur für den Designprozess. Und beide arbeiten Hand in Hand.
Das Verrückte ist ja, also ich will ja wirklich als Tätowierer, ne, in die KSK. Ja. Weil ich könnte mich jetzt bei der KSK bewerben als Tätowiervorlagengestalter oder Designer. Und würde im Zweifel, wenn ich das mit meiner Buchhaltung nachweisen kann, auch als solcher angenommen werden.
Ach, witzig.
Aber in dem Augenblick, wo ich die Maschine in die Hand nehme und das tätowiere, bin ich auf einmal ein gewerblicher Dienstleister. Und das ist halt schizophren. Ne? Das ist halt so, als ob du zu einem berühmten Künstler gehen würdest, der als Künstler anerkannt ist und sagen würdest, malen Sie doch bitte mal ein Porträt von meiner Frau. Und der macht die Skizze und trägt das auf die Leinwand auf und bereitet alles vor. Und in dem Augenblick, wo er den Pinsel in die Hand nimmt, kommt der Finanzbeamte aus dem Gebüsch gesprungen und schreit, ah, da, Handwerker, Maler und Lackierer, jetzt ist das. Ne? Es ist völlig behämmert. Ne? Also, oder auch bei Musik, ne? Wenn die dir dann vorwerfen, ja, sie reproduzieren ja dann nur so Bildchen von der Wand. Ja, die habe ich aber gemalt.
Ja, genau, richtig.
Sie reproduzieren die ja mehrmals. So, ja und? Ja, das ist ja dann nur noch Technik. Ja, nee, Alter, wenn die Rolling Stones ihr 220.000. Album rausgebracht haben und dann die Debütshow machen, dann ist das ja nicht nur in dem Augenblick Kunst, sondern wenn die danach später damit auf Tour gehen und jeden Abend die gleichen Songs spielen, dann werden die ja nicht auf einmal Seiteninstrument-Handwerker oder sowas. Weißt du?
Ja,
das ist ja völlig behämmert.
Ja,
genau. Und genauso ist es beim Tätowieren halt auch. Ne? Die Leute kommen ja auch, und ich rede ja jetzt wirklich, das Tätowieren ist ja so divers geworden oder so vielschichtig. Die meisten Leute machen ja auf eine Art Custom Work. Sehr, sehr, sehr viele. Oder machen einen großen Anteil ihrer Arbeit auf jeden Fall Custom Work.
Ich würde sogar sagen, fast alle mittlerweile. Also genau, wirklich 95%.
Und die KSK sagt dann zum Beispiel, ja, der Kunde bezahlt sie ja nur dafür, dass sie diese Maschine über seine Haut führen. Und das ist natürlich Quatsch, weil gerade durch die technischen Entwicklungen ist ja, sich beizubringen, mit Öl zu malen, auf jeden Fall schwerer, als zu lernen, mit dem Pen zu tätowieren.
Das stimmt, ja.
So, ne? Und das ist schon mal nicht mehr das große Boah. Und dann kommen die Leute ja nicht dazu, zu dir, weil du irgendwie mit diesem Pen umgehen kannst, sondern die kommen zu dir wegen dem Design. Ne? Und nochmal zurück zum Beispiel mit der festgelegten Struktur im Handwerk, ne, wo das Giebelfenster die Funktion erfüllen muss und wo es ein Buch gibt, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Du gehst zu drei richtig guten Tätowierern und sagst, ich will eine Schwalbe. Und du kriegst immer eine andere Schwalbe.
Ja,
und
das stimmt.
Im wildesten Fall kriegst du auch noch eine andere Technik. Der eine whippt, der andere stippelt, dann wieder einer scratcht oder macht super boldes Blackwork und zieht die Linien direkt mit der Magnum und macht ein total abstraktes Ding. Also wir reden hier nicht mehr über Tätowieren, so wie sich das halt Leute in Amtsstuben vorstellen. Das Problem ist aber, dadurch, dass sie halt Beamte sind, deren Empfinden gegenüber der Tätowierung spielt für die gar keine Rolle, sondern da zählen nur Ergebnisse bei Gerichtsprozessen und Gesetze. Ja. Ne? Das heißt, desto mehr Leute Freiberufler werden und sich, und ich weiß, keiner, ich inklusive, hat da Bock drauf, sich auf eine Auseinandersetzung mit den Behörden einlassen, im Zweifel Gewerbeamt, Finanzamt, ne? Desto mehr Leute sich auf diese Auseinandersetzung einlassen und den Schritt machen, Freiberufler zu werden. Wenn du irgendwann eine richtig große Menge an Tätowierenden hast, die Freiberufler sind, dann kann man sowas halt auch kippen, ne? Man muss es halt, und wir müssen uns ein bisschen beeilen, das kommt auch noch dazu, ne? Also wir haben nicht ewig Zeit dafür, weil die Strukturen entwickeln sich halt in unserem Wirtschaftssystem dahin, dass der Staat das gerne hat, wenn es nicht zu viele Wettbewerber gibt, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
Ja, genau. Ja? Da hatten wir, das Thema hatten wir ja auch schon, was die Norm anbelangt, ne? Weil so sind wir auch überhaupt zu unserem kleinen Gespräch hier heute gekommen, einfach weil du coolerweise auf die letzte Tales from the Needle-Folge mit Marco Klose reagiert hast und mir eine lange Nachricht gesprochen hast darüber, wie es denn jetzt gerade tatsächlich aussieht, weil du ja durch deine Vereinsarbeit oder generell, weil ihr euch ja wirklich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, auch einen ganz anderen Blick habt als jemand, der jetzt, sage ich mal, dieses grobe Chauffeurswissen hat, wie das, was Marco und ich jetzt in dem Fall hatten, ne? Also ich habe die Norm jetzt mittlerweile, das Normblatt vorliegen, habe da mal drüber gelesen. Aber ja, wie ist deine Einschätzung dazu?
Ey, ich meine, die ist ja halt erarbeitet worden, um völlig schwachsinnigen Regulierungen der staatlichen Institutionen vorzugreifen. Und damit die nicht anfechtbar ist, diese DIN-Norm, haben die halt schon echt sehr, sehr stramm gestaltet halt, ne? Und die Leute, die ich kenne, die Kurse dazu schon gemacht haben und abgeschlossen haben und dieses DIN-Norm-Zertifikat erhalten haben, die sagen halt alle, boah, Alter, das ist mies, das ist übel, ne? Das macht's, also ich glaube, am schwierigsten wird's halt für Leute, die einen Streetjob haben, ne? Eben diese ganzen Sachen, die Umbauten deines Studios, die du leisten musst, die ganzen Dokumentationspflichten, die du hast, da kannst du wirklich einen Raum deines Studios kannst du für Akten reservieren, ne? Und da wir alle wissen, dass in Großstädten Mieten nicht besonders günstig sind und man auch nicht im allerschäbigsten Stadtteil vielleicht seinen Laden haben möchte oder mitten auf, ne, ich meine, ja, manchmal ist es besser, vielleicht auf dem Dorf zu sein, aber egal, ne, das sind dann wieder andere Sachen. Aber es ist auf jeden Fall eine Einschränkung und es macht dir das Arbeiten und das Tätowieren halt einfach viel, viel schwerer. Und die DIN-Norm ist jetzt halt in der Welt und die wird auch der Anknüpfungspunkt sein für den Staat und die Behörden. Ey, und die ist halt einfach da und um die kommst du jetzt auch nicht mehr rum. Und man muss halt gucken, wie man damit arbeitet. Ne? Und ich weiß nicht, wann der Augenblick kommt, wo die halt verpflichtend wird. Ne? Und das Problem, was ich halt sehe, ist, dass der administrative Aufwand so groß sein wird, dass Einzelpersonen das im Zweifel gar nicht mehr stemmen können.
Ja,
auf jeden Fall. Und dass die ja dann kommen halt, sagen wir mal, Ketten, Tätowierstudio-Ketten, die für dich diesen administrativen Aufwand stemmen und du dann aber wieder nur als Festangestellter zum Beispiel für die arbeiten kannst.
Ja, und auch bestimmt nicht, also nicht weit
bestimmt über nicht Mindestlohn so frei, wie du hinaus. Möchtest. Genau, ja. natürlich nicht so frei, wie du möchtest, weil diese Kettenbetreiber natürlich daran interessiert sind, den maximalen Gewinn zu erwirtschaften. Und das sehe ich halt, ne? Und das geht jetzt an alle Leute, die zum Beispiel früher mal eine, in Anführungsstrichen, normale Arbeit hatten oder in Agenturen gearbeitet haben und dieses Agentur-Ding irgendwie scheiße fanden und die Strukturen scheiße fanden. Ne? Genau das Tätowieren wird sich dann wieder in sowas verwandeln, wo sie irgendwie sich gerade rausgestrampelt haben und froh sind, dass sie so tätowieren können, wie sie jetzt gerade tätowieren. Ne? Und dann wird es einfach diesem komischen Ding halt wieder einverleibt. Und dann kommt noch dazu, es gibt ja so ein paar Ketten, die jeder schon mal gesehen hat und weiß auch, wem die gehören oder wer dahinter steht. Und wenn man das dann schon als unangenehm empfindet vielleicht, ne? Dann muss ich natürlich noch dazu sagen, das sind ja noch gar nicht die richtigen Big Player.
Ja, ja, klar.
Es gibt ja große,
keine Fonds, keine.
Es gibt ja große europäische Kosmetikunternehmen, die einfach nur darauf warten, dass es richtig krass reguliert wird, dass vor allen Dingen Haftungspflichten geklärt werden. Mhm. Und dann liegen da schon Konzepte in der Schublade. Da werden wir uns alle noch umgucken. Ich glaube nicht, dass dadurch irgendwie so super extrem individuelles Tätowieren irgendwie dann für immer kaputt gemacht wird, ne? Aber für Leute, die einfach Bock haben, normal zu tätowieren und davon zu leben vor allen Dingen, für die wird es wahrscheinlich unmöglich sein halt, ne?
Ja, es treibt die Leute halt dann zumindest wieder dann irgendwo in den Untergrund zurück, ne? Weil man halt eben sagt, ne, wir hatten das Thema schon, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, für 100.000 Euro dein Studio umbauen musst. Und bei mir, ich habe ein relativ großes Studio, wäre das wahrscheinlich noch sehr untertrieben für das, was ich dann in die Hand nehmen müsste dafür, um diese Norm umzusetzen, die jetzt gerade einfach nur eine nette Plakette ist, die ich mir auf die Seite schreiben kann, die am Ende aber so meines Erachtens nach gerade aktuell keinen interessiert, weil es eher darum geht, so wie sehen die Bilder aus, weil das aussagekräftiger ist in einem B2C-Geschäft. Und da denke ich mir dann halt einfach so, es gibt ja jetzt auch gerade aktuell keine großen Anhaltspunkte, dass das tatsächlich eintritt, ne? Weil ich habe tatsächlich Anrufe bekommen nach dem letzten Podcast auch aus dem BVT-Umfeld, die dann gefragt haben, gibt's da irgendwas, was ihr wisst, was wir nicht wissen, von wegen, weil wir da so drüber geredet haben, wie ja, das soll jetzt bald kommen und so, ne? Also es gibt Stand jetzt meines Wissens nach zumindest keine Anhaltspunkte dafür, dass es geplant ist, in die Tat umzusetzen, aber ich gebe dir natürlich völlig recht. Wir haben jetzt hier einen ziemlichen Stau, was Regulierung angeht, und ich finde es immer krass eigentlich, dass so eine Arbeit wie Tätowieren oder diese Kunstform, dass sich Deutschland in seiner Regulierungswut das noch nicht vorgeknöpft hat, so dass es eigentlich so einigermaßen Freiheit geht, wie es halt nun mal geht, ne? Und da denke ich mir dann aber trotzdem so, ja, das ist wahrscheinlich, dass es dann, wie du sagst, in die Richtung geht, wenn es dann soweit ist, dass man sich dann diese Richtlinie.
Naja, und man darf ja nicht vergessen, also wenn sowas erstmal als tatsächliches Gesetz in Kraft tritt, ne, da kannst du ja dein Leben mit verbringen, das wieder rückgängig zu machen, als Einzelperson, ja, ne? Also vergiss es, da kannst du aufhören zu arbeiten, gucken, dass du richtig viel Geld an den Start bekommst, und dann kannst du einen Haufen Anwälte irgendwie versuchen zu bemühen, sowas wieder zu verändern. Und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, ne, wenn sowas dann ausgeweitet wird auf eine europäische Ebene zum Beispiel, dann ist das
Chance.
Ja wie eine Steintafel von Moses.
Ja. Ja, ja,
da machst du ja nichts mehr, ist Feierabend halt, ne?
Das war ja mit den Farben dasselbe, wo du dir überlegst, ja. Die haben, glaube ich, eine Petition gehabt, und auch alleine schon dieses Petitionsportal von der EU, ne, das kannst du ja wirklich in die Tonne treten. Das ist ja an Komplexität gar nicht zu überbieten. Und dann ist natürlich klar, wir haben, glaube ich, hinterher waren es, glaube ich, 250.000 Unterschriften. So ist, glaube ich, eine der größten Petitionen da überhaupt gewesen, die da reingeflattert sind. Und es wurde abgeschmettert, so nach dem Motto, mit den Worten, ja gut, 250.000 Leute, wenn man sich die europäische Bevölkerung anguckt, ist das ein Scheiß, so verpisst euch auf gut Deutsch.
Naja,
ne?
Machen wir vor allen Dingen, es ist auch wieder eine Behörde, die sich einfach nur also du musst halt klagen vor dem Europäischen Gerichtshof. Du musst halt einen Anwalt haben mit EU-Zulassung, der sich in das Thema einarbeitet und dann klagt. Was meinst du, wie lange so eine Klage dauert? 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre? Ne? Und dann bei der Dauer des Prozesses kannst du dir ausrechnen, was so ein Anwalt kostet.
Ja,
und dann
klar. Find
mal irgend, selbst wenn man eine wirklich gute Lobby hätte innerhalb Europas, was es nicht gibt in der Form. Ne?
Nee,
also
stimmt. Weiß
ich nicht, dass alle Verbände zusammenarbeiten oder irgend sowas. Ne? Das funktioniert ja in Deutschland schon kaum. Oder also ganz zaghaft höchstens mal zwischendurch.
Ja.
Das sind Summen, Alter, die kann keiner aufbringen. Ne? Das gleiche auch mit dem Tätowierkunstverein. Ey, da alle Leute, also gerade jetzt die letzte Zeit, also immer eigentlich, ne, jetzt so Christa, Tanina, Heiko, das sind so die, die eigentlich die meiste Arbeit damit haben. Das sind alles Leute, die haben ja noch ein normales Leben dabei. Die Tanina hat einen eigenen Laden, tätowiert selber Vollzeit, der Heiko genauso. Ne? Wir sind nicht die Leute, die das für andere regeln können. das muss halt echt jeder selber machen. Wir haben die Möglichkeit, irgendwie darüber zu informieren.
Genau,
ja. Und Erfahrungswerte weiterzugeben. Aber wir können jetzt natürlich nicht irgendwie sagen, so, ja, du musst so und so die Unterlagen ausfüllen, dann fluppt das schon oder so. Ne? Wir können auch wir sind auch keine Rechtsratgeber oder so. Ne? Wir können nicht sagen, yo, meld dein Gewerbe ab, meld dich als Freiberufler, das wird schon irgendwie klappen. Und dann kriegt derjenige eine Klage und verliert den Prozess, weil er eine beschissene Buchhaltung hat. Und dann klopft er wieder bei uns an und sagt, oh, ihr Wichser, ihr habt gesagt, ich soll das so machen und so.
Nee, ja, klar.
Das musst du alles schön selber. Du musst dich halt kümmern, Alter. Ne? Du musst dir überlegen, wie soll das, was du hoffentlich liebst und wo du leidenschaftlich verbrennst, wie soll das in 4, 5, 6, 10 Jahren aussehen? Ne? Das sind natürlich so langsame Prozesse, wenn man überlegt, wie lange das her ist, dass diese Farbgeschichte schon eigentlich losgetreten wurde.
Über 10 Jahre, ne?
Ne? Es ist eine Ewigkeit her und man hat es immer so, da wird schon, ja, irgendwann, ja, die Mühlen malen ja langsam und bla bla bla. So, ne? Und
dann lag aber gründlich, ne? Das ist genau, die Sache, so. Klar, langsam.
Und dann lag die Scheiße auf dem Tisch und war auf einmal abgesegnet und alle so, was? Ne? Ja. Und dann ist das Gejammer immer groß, ne? Dann kriegst du auf einmal Textnachrichten von Leuten, die sagen so, hey, du bist doch da in diesem Verein, wie ist denn das? Was soll ich jetzt machen? Was darf ich denn? Was darf ich nicht mehr?
Ja, zu spät.
Und da kann ich nur sagen, ey, sorry, Alter, der Zug ist abgefahren und das ist jetzt halt gelaufen, das Ding, ne?
Das ist, finde ich, eine Sache, die sehr schade ist, dass du eben, das hast du ja vorhin schon angesprochen, dass es da keine Einheit gibt, so, ne? Wir haben zwar Verbände, die sich irgendwie auf die Fahne geschrieben haben, die Tätowiererei oder unsere Zunft, nenne ich es jetzt einfach mal, es ist keine Zunft, ne? Oder uns als Künstler, sage ich mal, zu repräsentieren. Aber so richtig geschafft hat es, glaube ich, niemand bis jetzt. Früher der Dot, aber
es ist ja auch super schwer. Es ist auch echt super schwer, ne? Also, ich war noch nie Mitglied in einem Verein. Und das ist jetzt der erste Verein, in dem ich halt Mitglied bin, ne, der Tätowierkunstverein. Und ey, wir haben halt relativ viele Mitglieder, aber so richtig engagieren, klar, ey, das ist immer so. Das bleibt immer an so ein paar Leuten hängen, die sich richtig reinhängen.
Ja.
Und die anderen rudern halt so mit und denken nur so, ja, ja, ist eine gute Sache. Ich bin überhaupt dabei sein ist alles und so. Mhm. Ist ja okay, ne? Aber da muss ein bisschen mehr Engagement kommen einfach. Und wenn es in der Form ist, dass man halt echt mal ein ernsthaftes Gespräch mit seinem Steuerberater führt, sich die Informationen holt und sagt, okay, dann schreibe ich halt jedes Mal eine Rechnung, wo drin steht, ne, hiermit erlaube ich mir, eine Rechnung zu stellen für die künstlerische Arbeit, inklusive Illustration, Design und Konzept, bla bla bla, Summe XY. Ne? Und das hast du dann halt. Das ist ja, du bist ja derjenige, der sagen kann, zum Beispiel, ne, weiß ich nicht. 3/4 der Summe, die ich berechne, ist der künstlerische Teil und 1/4 der Summe ist für den Tätowiervorgang.
Ja.
So, und dann hast du halt in deiner Buchhaltung auf jeden Fall klar, der kreative Teil ist das, woraus sich der Hauptteil meiner Einnahmen generiert.
Genau, der mit 7% Mehrwertsteuer statt.
Ja, das will ich nicht machen. Das will ich auf gar keinen Fall machen. Das ist auch zum Beispiel was, ne, also jetzt so in die Luft zu springen und zu sagen, yeah, ich spar 12% Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer oder ich brauche dann keine Gewerbesteuer mehr zahlen. Obacht, diese Sache mit der Gewerbesteuer, das geht meistens über die Einkommensteuer wieder weg.
Ja.
Und die Nummer mit den 7% ist ganz dünnes Eis.
Ja, da werden die eklig.
Da werden die eklig und das ist ganz dünnes Eis, weil das haben selbst etablierte Künstler, die, sagen wir mal, zum Beispiel Kunst am Bau oder so Sachen machen oder als Auftragsarbeit in irgendeinen Platz gestalten oder so. Da musst du ganz genau hingucken. Also den Stress würde ich mir nicht antun. Also so weit würde ich den Lachs jetzt nicht raushängen lassen.
Ja, weißt du? Das stimmt. Ich fänd's cool, oder vielleicht bringe ich das mal rein, ich bin ja selber auch noch Tätowierkunstmitglied, einfach, dass man vielleicht so ein bisschen Awareness schafft dafür, über die Kanäle, die halt heutzutage on vogue sind, dass man kleine, also so Fakten zu der Arbeit, die man macht, als kleines Video verpackt, so snackable Content, weißt du, dass du halt sagst, okay, ich interessiere mich dafür, mir ist das jetzt aber, ich bin noch nicht so im Thema drin, dass ich mich jetzt eine Stunde irgendwie in ein Treffen reinlesen würde oder mir das anhören würde, mir einen Vortrag anhöre, aber erstmal so, um eine Bereitschaft zu kriegen, so klein, so eine Minute, wir gehen auf 2, 3 Fragen ein und weil das, ich finde das mega interessant, was du mir jetzt hier auch die Stunde erzählt hast und weil viel davon wusste ich ja zum Beispiel auch noch gar nicht, ne, und ich bin ja jemand in dem Fall, der doch schon ein großes Netzwerk hat und auch viel mitbekommt, bekommt. Und ich würde aber schon sagen, dass da vielleicht, dass man da, wir uns irgendwie noch überlegen müssen, wie können wir die Sache noch breiter treten, dass die Leute halt auch alle Bescheid wissen, wirklich.
Mit den Farben. Ist halt, ja, das ist halt super schwer, ne? Ich weiß genau, was du meinst. Das Problem ist, wir sind, Tätowieren ist natürlich so ein Tummelplatz für leicht egomane Individualisten, ne? Und in den meisten Fällen ist immer erstmal, was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon? Ne? Ja, du musst 100 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr bezahlen. Ja, und was habe ich davon? Was macht ihr dann für mich? Also es ist dieses Gefühl so, ja, jetzt habe ich ja was bezahlt, jetzt muss aber auch geliefert werden halt. Ne? Mhm. Das ist schon mal so ein Ding.
Ja, das ist eine idealistische Geschichte, glaube ich.
Ja,
da muss man sagen, ich glaube da dran und die 100 Euro sind es mir wert. Und wenn, selbst wenn ich nur passives Mitglied bin, bin ich informiert und stelle ja durch die 100 Euro zumindest den anderen etwas Kapital zur Verfügung, um sich halt dann in meinem Namen auch um die ganze Scheiße zu kümmern.
Ey, und das sind natürlich so Sachen, ne, wie du sagst, so Videocontent erstellen und so, ne? Du musst Leute haben, die da Zeit für haben, die das können, die da Bock drauf haben, die ihr Gesicht in die Kamera halten wollen. Also es sind so viele Aspekte.
Ich finde, du machst das super. Ich sehe dich da, ganz ehrlich.
Ja.
Nein, ja, wirklich.
Ich hab eine 60-Stunden-Woche, weißt du?
Ja, das ist natürlich schlecht dann. Das ist
so. Ne? Da, und die anderen haben auch eine. Also, weißt du, die haben dann zu der vielleicht 50 oder auch 60-Stunden-Woche haben die auch noch Familie. Ne?
Ja.
So.
Ja, klar.
Und das ist natürlich so das Ding, wir sind halt keine Firma oder ein Konzern, der nur darauf ausgelegt ist, sondern alles, was wir machen, schneiden wir uns halt irgendwo raus. Halt, ne? So Labor of Love halt, ne?
Ja, genau. Das ist, ich möchte halt den Leuten dann nahebringen, so, was bedeutet es denn für die Leute, die halt erfolgreich sind, die etabliert sind, sagen wir mal so, was bedeutet denen dieser Job? Weil ich mir halt denke, ich kann ja nicht immer sagen, ja, ihr geht da alle mit der falschen Art und Weise ran. Ich habe aber auch niemanden, der mir jetzt erklärt, so, was ist denn die richtige Art und Weise, ne? Weil viele Leute, gerade die älteren Semester, halt immer dann sagen so, nee, du bist halt irgendein neuer Tattoo-Hipster, so, du kannst dich verpissen. Ich sag dir überhaupt nichts, so, weil du halt, weil ich einfach denke, du gehst da anders ran als ich und damit das impliziert für mich direkt, dass das falsch ist. Und deswegen finde ich es halt auch so cool. Und wir kriegen wirklich echt viele Zuschriften hier zu dem Podcast von Leuten, auch gerade von Newcomern, die das richtig geil finden und sagen, ey, Dankeschön dafür, dass es das gibt, dass man halt, wir sind ja nicht die Ersten und auch nicht die Einzigen, die das machen. So, es gibt auch noch andere gute Podcasts in Deutschland. Aber es ist halt so, ich merke schon, bei jedem Interview, was ich führe, bei jedem Podcast, den ich mache, der rote Faden ist die Liebe für die Sache, die wir hier alle Mann haben. Und auch eben das, dass man halt eben sagt, ja, da wird nicht sofort gefragt, so, ja, was springt für mich dabei raus, sondern ich mache das, weil ich das geil finde, weil ich das schön finde, weil mich das erfüllt halt, ne? Ganz, ja, das ist die
Bezahlung.
Also
ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist tatsächlich diese so selbstreflektiert zu sein und sich selber darüber bewusst zu werden, was du da eigentlich tust.
Ja.
Ne? Und dann für dich einfach mal kurz so alle Vorurteile, was diesen Kunstbegriff betrifft, so beiseite zu schieben und einfach zu merken, ey, das ist eine selbstständige, eigenschöpferische, künstlerische Tätigkeit, die ich hier durchführe. Und die ist bei uns in Deutschland halt gesetzlich definiert und ist mit Vorurteilen und Regulierungen und Nachteilen belegt, genauso wie alle anderen Sachen hier. Und dass man sich nicht von außen, dass nicht das Außen bestimmt, was wir sind, weißt du?
Ja.
Dass nicht irgendeine Behörde oder vielleicht auch eine Gruppe mehrerer großer Konzerne oder Firmen, dass die nicht einfach sagen können, so, nee, für uns ist das rechtlich am einfachsten, wenn Tätowieren so und so definiert wird, weil dann können wir da am meisten Geld rausholen.
Ja.
Ne? Weil das ist ja so ein Ding, viele Equipmenthersteller oder Supplier sind ja mittlerweile Teile von großen Holdings.
Ja.
Und denen geht's natürlich nur darum, ihre Anleger zufriedenzustellen. Das heißt, da geht's halt darum, dass eigentlich jeder eine Tätowiermaschine zu Hause haben soll, weil das ist für die am besten. So. Und dann muss man natürlich sagen, ja gut, wie viele Leute kotzen darauf ab, dass es irgendwie in ihrer Stadt mittlerweile mehr irgendwie Tätowierstudios als Friseure gibt zum Beispiel?
Ne? Mindestens jeder in Berlin.
Ja, ne? Und das ist natürlich so ein, ne? Die arbeiten halt auf eine Marktsättigung hin. Ne?
Ja.
Und das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Das ist halt auch schon super krass. Die arbeiten halt auf eine Marktsättigung hin. Wenn der Markt gesättigt ist, dann fängt der Verteilungskampf an. dann versucht man selber eine Monopolstellung sich zu erkämpfen und versucht nach und nach auf unterschiedlichen Wegen seine Konkurrenten aus dem Weg zu räumen. Das sind alles Sachen, die haben mit diesem zwischenmenschlichen Person A tätowiert Person B, aus welchen Gründen auch immer, er hat das nichts mehr zu tun.
Ja,
das ist meilenweit davon entfernt. Da geht es darum, Leute reich zu machen, die im Zweifel tätowieren, richtig scheiße finden. Richtig kacke finden. Und nichts damit zu tun haben wollen. Und im Laufe solcher Prozesse, wenn du dann zum Beispiel so Big Player hast aus der Kosmetikindustrie, die nur darauf warten, dass es ordentlich durchreguliert wird und dass eine Haftungssicherheit geklärt ist, wer was, wo, wann, wie, wofür was haften muss, ne? Gewährleistungspflicht zum Beispiel, die wollen ja den Markt so gestalten, dass das für die besonders reibungslos abläuft.
Ja, ja,
und
klar,
die haben keinen Bock auf irgendwelche Individualisten, die denen dann irgendwie ins Getriebe grätschen.
Halt, ja, die sind schlecht fürs Geschäft. Und die haben halt auch noch das nötige Kapital, dass die halt sagen, ja du, ich baue mir halt einen Raum hier, dann haben wir halt 10 Arbeitsplätze, da hat trotzdem jeder 2 Waschbecken, wofür auch immer man 2 Waschbecken braucht. Ich brauche nicht mal 1 zum Arbeiten.
Ja.
Weißt du, aber boah, das ist.
Ich bin und das sind so Sachen, das hört sich für manche Leute jetzt an, so, ja, ja, Alter, spinn mal nicht rum und so. Ey, lass das Ding mal, das ist genau wie mit den Farben, lass das Ding mal 10 Jahre weiterlaufen. Du tätowierst jetzt seit 7 Jahren bis 32, denkst, oh, es ist das Beste, was mir im Leben passiert ist. Hammergeil, ich bin der glücklichste Mensch der Welt.
Ja.
Ich kann meine Familie damit ernähren, ich kann mich damit ernähren, ich bin super happy, ich gehe jeden Tag mit einem breiten Grinsen irgendwie in mein Atelier, in mein Studio, wohin auch immer. Ey, und dann kommen die, Alter, und dann machst du ein richtig langes Gesicht und wenn das erstmal Gesetz ist, dann ist Sense. Dann kannst du sagen, okay, dann tätowiere ich illegal. Dann stehst du aber ständig mit einem Bein im Knast.
Ja, das ist auch scheiße. Und wie du schon sagst, ich meine, es gibt ja auch genügend Vertreter unserer Branche, die dann halt sagen, ja, okay, dann machen wir halt alles wieder wie früher. Ist uns scheißegal, ne? Ging früher so, kriegen wir auch in Zukunft so hin. Ich für meinen Teil möchte da aber gerne auf einem gewissen professionellen Weg rangehen, dass ich halt einfach sage, ich finde nicht, dass ich mich verstecken muss für das, was ich mache, weil es nichts Unrechtes ist. Und ich bin stolz auf die Arbeit, die ich mache und ich sehe auch überhaupt keinen Grund dafür, warum ich das nicht auch professionell, ordentlich und legal in jeder Form halt machen sollte. Ne?
Ja. So, ich meine, du kannst auch total professionell illegal arbeiten. Ne?
Das kannst du genauso machen. Ne? Das ist
das ist ja möglich. Ne? Ich verstehe den Ansatz auch, weißt du, so dieses Dagegen und ne, wenn man überlegt, woher dann Tätowieren kommt und wie Tätowieren bisher gesehen wurde. Aber ich sehe halt nicht ein, so früh schon irgendwie die Segel zu streichen.
Ja, es ist halt das Problem, wie du schon sagst.
Noch ist Gestaltungsspielraum da halt, ne?
Ich finde es halt jetzt gerade auch durch diese Farbgeschichte, wo einem aber auch, oder den Leuten, die da jetzt mitgemacht haben, die das mitbekommen haben, einfach dann klar werden muss, da haben wir jetzt ein paar Exempel gesehen, was passiert, wenn man sich nicht rechtzeitig kümmert. Und ich finde, wir sollten einfach besser sein in den nächsten kommenden Sachen. Und wie du schon sagst, zuzusehen, dass wir das Beste rausschlagen, jetzt wo wir den Gestaltungsspielraum haben. Ich glaube, das kann man jetzt hier aus dieser Folge mitnehmen. Dass es nicht verloren ist, aber dass es durchaus Szenarien gibt, die sehr realistisch sind, die absolut nicht in unserem Interesse sind, uns an uns als Branche, als Künstler liegt, uns da entgegenzustellen. Und zum Beispiel auch, wie gesagt, den euch als Vereine zu unterstützen, die sich halt darum kümmern, das organisiert zu machen und halt zuzusehen, dass wir Tätowieren cool halten. Und wir sind jetzt tatsächlich schon am Schluss unserer Folge und ich mache gerne Konzeption und ich stelle auch gerne Videokram und so und Wissen darüber zur Verfügung, aber ich fände das cool. Ich fände das richtig cool, wenn du das machst.
Ey,
weil du hast die Ahnung. Gucken, ne? Wenn du irgend so ein Grüß-August hinstellst, ich könnte ja auch sagen, ich kann das machen, weil ich kein Problem damit habe, vor der Kamera zu labern. Ich kenne mich aber nicht mal zu einem Hundertstel so gut mit diesem Thema aus wie du, weißt du? Das heißt, deswegen braucht man ja schon jemanden, der auch sich vernünftig ausdrücken kann. Ich sage und nehme auch zu viele Schimpfworte, so, weißt du?
Ja,
vielleicht, das
natürlich auch, ne?
Naja,
aber zum Beispiel Tanina und Heiko sind halt auch Leute zum Beispiel, die auf jeden Fall noch, also der Heiko am allermeisten, weil der es zum Beispiel durchgekämpft hat bei der KSK.
Ja.
Also die haben halt eine Expertise, da ist meine auch noch sehr bescheiden auf jeden Fall.
Ja klar, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Heiko ist da ja auch das Federführende oder der Initiator dieses ganzen Vereins gewesen, ne?
Ja, den gab es schon länger, das war von Manfred Kors und dann wieder zurück und hin und her.
Okay, von Manfred Kors.
Also eigentlich ist es, glaube ich, ein Verein, der wurde irgendwie, tatsächlich eingetragen wurde der, glaube ich, Ende der 70er schon. Und lag dann nur still. Und dann gab es wieder so eine Reanimierung quasi.
Okay.
Ne, weil da waren halt so bestimmte, ja, Ereignisse wie diese Farbgeschichte und so weiter. Die und vor allen Dingen damals auch die DIN-Norm war damals schon ein Thema. Ne?
Ja.
So.
Naja. Abgefahren. Ja, dann in dem Sinne schon mal schöne Grüße an Tanina und an Heiko.
Ja.
Danke für eure Arbeit, danke an alle anderen Mitglieder des Tätowierkunst e.V. Und bei uns ist es ja immer so, der Letzte oder der Gast hat immer das letzte Wort und kann nochmal auf ein paar Sachen aufmerksam machen oder ein paar Instagram-Handles nennen. Weiß ich nicht, vielleicht möchtest du nochmal sagen, wie man bei dir einen Termin bekommt. So, um sich ein geiles, um sich, da haben wir jetzt völlig, ne, sind wir völlig drüber abgestorben.
Ja, also, das war ja jetzt auch alles sehr viel so ein Talk für Leute, die tätowieren, ne? Ich kann auch nur an alle Zuhörer sagen, die sich tätowieren lassen. Euch geht eine unglaubliche Bandbreite und Vielfalt verloren, wenn die Dinge nicht gut laufen, ne? Das Angebot wird kleiner und eingeschränkter und schmallippiger.
Ja.
Dann geht's, bin ich schlecht vorbereitet. Ich habe die ganzen E-Mail-Adressen und so nicht auf dem Schirm. Aber ey, Tätowierkunstverein, ne? Tätowierkunst e.V., wenn man das bei Google eingibt, dann findet man auf jeden Fall alles. Da kann man sich ein bisschen durchklicken und sich so versuchen, so gut wie möglich zu informieren. Wir haben eigentlich zum Beispiel auch immer auf der Kaiserstadt Tattoo Expo in Aachen haben wir einen Stand. Da kann man auch mit uns quatschen. Ich weiß nicht, ich glaube auch auf anderen großen Conventions in Berlin war zum Beispiel ein Stand. Also es gibt da auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn man sich ein bisschen die Mühe macht. Ey, wir sind jetzt halt auch nicht alle die Marketing-Spezialisten. Wie gesagt, ne, wir sind keine Firma und das ist nicht unser täglich Brot. Also wir versuchen das echt alle so gut, wie wir es eben können, irgendwie zu promoten und zu machen. Und was meine eigene Arbeit angeht, Instagram, Olaf Folkart, und da findet ihr meine Sachen. Und am liebsten mit einer E-Mail, wenn es gar nicht geht, auch eine Direct Message. Und in der Antwort werde ich dann schreiben, schreib mir bitte eine E-Mail.
Ja, dann haben es ja alle Leute schon mal gehört. Dann sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, Olaf. Dankeschön auch nochmal für diese ganzen Eindrücke. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schreibt uns gerne eine Nachricht. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Woche in Frankfurt. Nee, ne, wahrscheinlich
nicht. Nee, diesmal nicht.
Okay, diesmal alles klar.
Ich nicht da. Ja. Ey, vielen Dank nochmal, dass ich hier meinen ganzen Talk halten konnte.
Natürlich, auf jeden Fall. Sehr, sehr richtig und wichtig. So, und Dankeschön. Danke an alle fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und dann würde ich sagen, viel Spaß und bis dahin.
Alles klar, vielen Dank. Ne? Ciao.
Ciao. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.